Der heutige Ruhrnachrichten BVB Podcast wird Ihnen präsentiert von Atlas Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.
Es ist mal wieder Zeit, über Borussia Dortmund zu sprechen. Wir haben es länger nicht getan und deswegen erstmal auch ein frohes neues Jahr an euch, an die Hörer des RNBVB-Podcasts, des Podcasts zu Borussia Dortmund von den Ruhrnachrichten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es gibt einiges zu besprechen, obwohl ja mehr oder weniger nichts passiert ist. Ist ein bisschen kurios, aber es ist tatsächlich so, denn es gab ein Trainingslager in Marbella in Spanien und dort war der Kollege Dirk Krampe unterwegs. Hallo Dirk, ich grüße dich.
Hallo, guten Tag.
Ja, also ich sitze hier in Frankreich bei der Handball-WM in Rouen und begleite zusammen mit Jürgen Kors unter anderem übrigens die deutsche Handballnationalmannschaft. Könnt ihr übrigens gerne auch mal reinhören bei Kreisab. Das ist ein Podcast, der das hier täglich begleitet und natürlich auch auf den Seiten der Ruhrnachrichten. Da gibt es dann auch Videos mit dem Kollegen Jürgen Kors. Also wer sich für Handball interessiert, darf hier gerne reinschauen. Trotzdem müssen wir natürlich auch über Borussia Dortmund sprechen. Und auch wenn wir ein paar Kilometer auseinander sitzen, werden wir das natürlich tun. Wir sprechen über das Trainingslager. Da gab es zwei Testspiele, unter anderem gegen die PSV Eindhoven und gegen Standard Lüttich. Es gab eine Verletzung von Sokratis. Die Kapitänsfrage wurde diskutiert. Wir müssen uns eventuell neue Sorgen um Marco Reus machen. Und bei Adrian Ramos steht ein Wechsel nach China zur Debatte. Aber der Reihe nach, du bist erstmal am 4., also einen Tag vor der Mannschaft nach Marbella geflogen. Wie war die Situation vor Ort, abgesehen des wahrscheinlich viel besseren Wetters als in Deutschland?
Ja, vor allen Dingen viel besseren Wetters. Also das war am Anfang natürlich gerade für uns auch, weil wir einen halben Tag ja noch frei hatten sozusagen, bis die Mannschaft dann kam, war das sehr schön. Wir konnten wirklich am Strand sitzen in der Sonne und wir haben uns dann schon ein bisschen mit den Örtlichkeiten vertraut gemacht, weil das war ja schon, ich glaube, 7 oder 8 Jahre her, dass sie das letzte Mal da dort waren. Und sie haben auch diesmal auf einer anderen Anlage trainiert, haben im Stadion das FC Marbella trainiert. Das ist ein Drittligist dort, schon ein bisschen baufällig. Aber ein Top-Rasen, muss man sagen. Und den Rest des Equipments hatte Borussia Dortmund dann auch teilweise selber mitgebracht und sich auch vom Ausrüster eben liefern lassen. Da waren also Spinning-Fahrräder und Kraftgeräte und haben sie also so ein Zelt aufgebaut. Das kennt man ja von der Fußballnationalmannschaft. Ja, das haben wir uns alles angeguckt und das war der Mittwoch und am Donnerstag ist dann ja auch dann die Mannschaft gekommen.
Und die Mannschaft ist gekommen mit allen Spielern oder hat jemand gefehlt?
Nee, es waren alle mit, ganz bewusst auch, weil natürlich auch alle Physios mit in Spanien waren und Thomas Tuchel hat dann noch zwei U19-Spieler, Jakob Brun-Larsen und Janis Burnic mitgenommen, einfach um im Training immer komplett auch vernünftig wettbewerbsfähig zu sein, denn es gab halt auch einige Spieler, so wie Neven Subotic, Nuri Sahin und Rafael Guerrero am Anfang noch, die eben noch nicht so voll mit der Mannschaft trainieren konnten, die ihr eigenes Programm gemacht haben. Und ja, so hatte er also 30 Spieler sogar mit vor Ort. Und da gab es dann mehrere Trainingsgruppen und unterschiedliche Belastungsformen. Aber das war eben so abgestimmt, dass eben auf dem Platz auch immer genügend Spieler da waren. Und das war gerade am Anfang, denke ich mal, auch sehr wichtig nach der Phase jetzt im Herbst, wo man ja im Prinzip sehr, sehr permanent sehr, sehr viele Verletzte hatte. Und das ging dann eigentlich recht gut los, muss man sagen. Ist leider dann nicht so geblieben.
Da sprechen wir natürlich im Verlauf dieser Sendung noch drüber. Du hast mir eben gesagt, im Vorgespräch hast du mir gesagt, dass du gar nicht alle Einheiten sehen konntest. Ich würde da gerne mal eine Frage von Kollege zu Kollege stellen. Inwieweit ist das denn frustrierend, wenn du da extra nach Spanien reist, um dir anzusehen, was die Mannschaft so trainiert und dann sagt der Trainer, ja, bei 3-4 Einheiten, da könnt ihr mal ein bisschen draufschauen, aber beim Rest, da mache ich meine eigene Sache.
Ja, das kannten wir schon. Das ist frustrierend, weiß ich jetzt nicht. Ein bisschen ärgerlich, finde ich, ist es schon, weil einfach man aus dem Grund natürlich auch da ist und man kann natürlich viel besser auch schildern, wenn man persönliche Eindrücke hat. Ja, und es war so, dass an den Spieltagen, sprich an dem Samstag, da war das Spiel gegen Eindhoven und an dem Donnerstag, am vorletzten Tag, da ist dann eben die Vormittagseinheit, die es gab, also immer ohne uns über die Bühne gegangen und dazu, glaube ich, gab es, wenn ich mich jetzt recht erinnere, zwei zusätzliche Einheiten, die eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit und auch eben unter Ausschluss der Medien stattgefunden haben. Das ist ein Trend, der sich auch in Dortmund ja schon so ein bisschen fortsetzt. Es wird halt viel gefilmt und direkt getwittert und Facebook und der Trainer hat wahrscheinlich so ein bisschen Sorge, dass zu viele Details eben dann ans Licht kommen und das ist so, da können wir uns, glaube ich, auch nicht irgendwie gegen wehren, das wird sich vielleicht sogar noch verstärken und ich hoffe es zwar nicht, Aber das sind dann so Verhältnisse wie zum Teil dann in England oder sowas. Das wollen wir natürlich hier auch nicht haben. Und im Augenblick versuchen die Vereine es dann auch den Journalisten noch einigermaßen zu ermöglichen. Aber es gibt eben immer wieder solche Sachen. Und es gab dann auch eben einen freien Nachmittag, einen freien Morgen. Also dann wurde es dann schon deutlich weniger mit den Einheiten, die man gucken konnte. Aber ich denke, man konnte einen ganz guten Eindruck bekommen.
Ja, welchen Eindruck hattest du denn von der Mannschaft und wo wurde der Fokus drauf gelegt? War es mehr die Taktik? War es doch dann mehr die Konzentration darauf, auch nochmal körperliche Fitness zu erzeugen vor dem Start in die Rückrunde? Worauf lag der Fokus?
Ja, Athletik, denke ich mal, nicht der Schwerpunkt. Also klar haben die auch viel noch nebenbei gemacht. Wie gesagt, ich habe dieses Fitnesszelt ja schon angesprochen, wo man eben Fahrrad fahren konnte, wo auch Kraftübungen gemacht wurden. Und der Schwerpunkt lag natürlich eindeutig auf dem Platz. Und da würde ich jetzt mal so formulieren, einfach Stabilisierung der Abläufe, Automatismen herausbilden. Also Tuchel lässt gerne so eine ganz bestimmte Spielform in unterschiedlichen Feldgrößen, das lässt er gerne permanent wiederholen. Sieht man also auch in Dortmund bei ihm sehr häufig. Und da geht es dann eben darum, wo stehe ich als Spieler? Wo weiß ich, dass ein Nebenmann von mir postiert ist? Wo kann ich also hinspielen, ohne praktisch erst groß nachdenken zu müssen? Und natürlich in den Spielformen, in den reinen Spielformen, auch auf Tore. Wie verschiebt die Kette, Abwehrkette, Stabilisierung der Abläufe dort, eben Absprache mit den Nebenleuten, diese ganze Geschichte. Man hat ja in der Hinrunde doch sehr oft den Fall gehabt, dass das auffällig war, dass eben die Abwehr nicht eingespielt wirkte, dass auch die Absprachen untereinander eben auch durch die Sprachbarrieren schwer griffen. Und das war, glaube ich, ein so ein Schwerpunkt hier. Wobei Tuchel nochmal betont hat, man müsse jetzt auch ganzheitlich sozusagen auf diese Mannschaft gucken und eben auch zum Beispiel konsequentes Ausspielen der Chancen. Manchmal war man ja doch zu verspielt vor dem Tor und ja, all das war in Marbella dann auf dem Programm und da hat man dann in den ersten Tagen auch sehr, sehr intensiv dran arbeiten können.
Lass uns auf die Testspiele schauen. Das sind ja zwei Ergebnisse, von denen man sagen kann, wow, das ist gar nicht mal so schlecht. 4:1 gewonnen gegen den Champions League-Teilnehmer aus Eindhoven, der in der eigenen Liga derzeit auf Platz 3 steht und in 18 Spielen nur einen Gegentordurchschnitt hat, der unter 1 liegt, also deutlich unter 1, nämlich nur 8 Gegentore in diesen 18 Spielen. Und selber hat man 4:1 gewonnen, also 4 Tore erzielt gegen diese Mannschaft. Das kann gar nicht so schlecht gewesen sein.
Nee, war es auch nicht. Also muss man sagen, beide Testspiele eigentlich waren ordentlich. Man muss jetzt immer gucken, das wird dann nicht mit der letzten Intensität natürlich geführt, auf beiden Seiten, glaube ich. Und ich weiß jetzt nicht, was die Holländer dann vielleicht vorher für ein strammes Training oder so hatten, keine Ahnung, aber nee, das wirkte schon sehr gut. Was man eben sehen konnte, so diese Taktik, die Tuchel ja auch relativ häufig bevorzugt, dass Schmelzer als der linke Außenspieler der Viererkette doch immer sehr, sehr hoch steht. Also man im Prinzip Ballball besitzt, mit Dreierkette agiert. Und das hat man auch da gesehen und auch im Spiel gegen Lüttich war das so. Nee, das war sehr ordentlich. Und auch vom Kombinationsspiel fand ich sehr gut. Shinji Kagawa ist uns positiv aufgefallen, der auch eine schwierige Hinrunde hinter sich hat. Der wirkte also sehr motiviert und auch sehr spielfreudig. Das war schon in Ordnung, kann man wirklich nicht anders sagen.
Und dann gab es einen 3:0-Erfolg gegen Standard Lüttich. Standard Lüttich ist ein großer Name, will ich nicht unbedingt sagen, aber zumindest ein bekannter Name. Allerdings, obwohl sie amtierender Pokalsieger sind in Belgien, derzeit nur Tabellenachter. Das muss man dann sportlich schon ein bisschen anders einordnen als dieses 4:1 gegen die PSV.
Ja, das denke ich auch. Ich würde sagen, ein ambitionierter und vielleicht guter Zweitligist, so vergleichbar, so ungefähr müsste das sein. Das war aber auch so ein Spiel, wo dann hinterher das Ergebnis unwichtig war, weil es eben im Vorfeld schon einige Ausfälle gab. Da konnte Tuchel also auf einige Spieler eben nicht zurückgreifen. Dann hat sich während des Spiels eben Sokratis noch verletzt. Er musste mit A-Jugendlichen durchspielen praktisch und hat, glaube ich, vier, wenn man jetzt Pulisic und Mohr und auch noch Paslak dazu zählt, hatte er, glaube ich, sogar fünf Spieler auf dem Platz, die unter 20 Jahre alt waren. Also das Spiel, wo dann das Ergebnis hinterher zwar schön war und es standen aber dann eben andere Dinge auch im Vordergrund, weil es gab die Verletzung von Sokratis. Es gab eben einige, die nicht spielen konnten und das war dann in dem Moment, glaube ich, wichtiger.
Was war denn genau los mit Sokrates? In welcher Situation hat er sich verletzt und wo genau hat er sich die Verletzung zugezogen? Also an welcher Stelle des Körpers meine ich natürlich.
Ja, das ist diese alte Sprunggelenksgeschichte offensichtlich, die er in Köln ja sich zugezogen hat. Und ja, das war so ein Zweikampf, eigentlich ganz, ganz dumme Aktion an der Außenlinie fast an der Seite. Und kurz vor der Torauslinie. Also da drohte eigentlich fürs Tor nicht so unbedingt ganz viel Gefahr. Er ist dann doch ziemlich sehr energisch da hingegangen und ja, da war so ein kleiner Quilliger. Der Belgier, der hat ihn dann ziemlich alt aussehen lassen. Wir haben erst gedacht, oha, wird der Trainer nicht sich freuen, dass er sich da halt so einfach ausspielen lassen. Er ist offensichtlich beim Abstoppen dort irgendwie so ein bisschen weggeknickt, so hatte ich so das Gefühl. Und ja, er blieb dann erst liegen, dann wurde er behandelt, hat dann versucht weiterzuspielen, ging dann aber nicht mehr. Und es hat sich dann Gott sei Dank am Tag danach, also am Tag der Abreise, herausgestellt, dass es offensichtlich nicht ganz so dramatisch ist. Man rechnet also damit, dass er jetzt am Wochenanfang wieder einsteigen kann ins Training, und das war dann, glaube ich, zum Abschluss auch nochmal eine ganz wichtige und positive Nachricht.
Denn sein Ausfall jetzt zum Bundesliga-Rückrundenstart, das wäre schon ein herber Verlust für den BVB.
Ja, kann man nicht anders sagen. Er war in der Hinrunde die Konstante in der Abwehr. Und auch wenn jetzt ein Sven Bender wieder da ist und die Alternativen sozusagen sich noch jetzt ein bisschen vergrößert haben, und Bender hat auch einen guten Eindruck hinterlassen in Spanien, trotzdem wäre natürlich dann ein Ausfall von Sokrates wäre schon ein herber Schlag. Und wir gehen jetzt mal alle davon aus, dass diese 2 Tage frei, die es übers Wochenende dann noch gab, und Behandlung, dass das dann vielleicht ausreicht. Und Sokrates hat also ansonsten ja auch normal trainiert. Das heißt, er wird auch nicht allzu viel jetzt verlieren. Das sollte also dann hoffentlich bis Bremen funktionieren.
Über Bremen sprechen wir in einer Ausgabe, die dann wahrscheinlich am Freitag online gehen wird. Da werde ich mir ja auch noch den Kollegen Jürgen Kors schnappen und mit ihm ein bisschen darüber diskutieren. Ah, ein dritter Kollege, da müssen wir natürlich auch noch was erwähnen. Und zwar herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag des zweiten Kindes. Matthias Dersch ist wieder Vater geworden. Ich hoffe, das dürfen wir an dieser Stelle erwähnen, aber es ist natürlich kein Staatsgeheimnis. Trotzdem herzlichen Glückwunsch und natürlich alles Gute und viel Gesundheit für die Kleine. Ja, also 2 Themen haben wir noch, beziehungsweise 3 sogar, über die wir sprechen wollen in der heutigen Ausgabe. Und zwar wurde die Kapitänsfrage irgendwie mal wieder gestellt. Warum war das so? Warum hat sich das so entwickelt? Weil Marcel Schmelzer, fand ich, hat das in der Hinrunde gut gemacht. Es gab zuletzt ein langes Interview von ihm in der 11 Freunde, und da hat er nochmal, ja, mit ganz viel Herz und Leidenschaft seine Emotionen im Verhältnis zu Borussia Dortmund geschildert, und da muss einem als BVB-Fan ja eigentlich das Herz aufgehen.
Ja, es war ein Thema, was uns auch überrascht hat, was im Prinzip seinen Ursprung hatte im Herbst, als Reus wieder auf dem Platz stand. Das war im Champions-League-Spiel, ich glaube, Lissabon. Weißt du es besser? Ich vergesse sowas immer sehr schnell. Ich glaube, Lissabon, wo er dann gleich so aufgetrumpft ist.
Und ja, das war gegen Legia Warschau bei dem 8:4, meiner Meinung nach. Hat er 3 Tore geschossen. Alles klar.
Ja. Ja, genau, kann gut sein. Auf jeden Fall hat Thomas Tuchel dann nochmal erläutert, war es eben danach so, dass er selber gesagt hat, ja, Wahnsinn, wir freuen uns alle. Und dann wurde er auf dieses Kapitänsthema damals angesprochen und wollte, glaube ich, dem Reus jetzt nicht, er wollte im Überschwang, so hat er es versucht zu erklären, hätte er dann gesagt, okay, dann müssen wir halt vielleicht nochmal drüber reden, dann über dieses Thema. Und das ist dann passiert im Winter und jetzt immer Bär. Und erstaunlicherweise, ich weiß nicht, es wäre vielleicht sinniger gewesen, wenn er dann beim Trainingsstart oder sowas sich beide Spieler gegriffen hätte und das Ding geklärt hätte. Das hat er offensichtlich nicht gemacht. Und so hat er dann auch uns, für uns überraschend, in Marbella dann auch am Anfang betont, ja, das sei noch offen und wir müssten uns gedulden bis zum ersten Spiel, und er würde mit beiden Spielern sprechen wollen. Und das hat natürlich für viel Aufsehen gesorgt und für einige Schlagzeilen auch, und wie ich finde, völlig unnötig. Denn genau wie du sagst, ich habe Marcel Schmelzer als sehr, sehr guten Kapitän in der Hinrunde wahrgenommen. Er hat nicht nur auf dem Platz ja auch seine Leistung gebracht, er hat sich auch gestellt, er hat, auch wenn er was gesagt hat, er hatte was zu sagen, und ich glaube, er ist auch in der Mannschaft einer der Wortführer. Und es gab eigentlich keine Notwendigkeit, diese Diskussion jetzt wieder neu zu führen. Und das hat Thomas Tuchel, glaube ich, dann so ein bisschen unterschätzt oder einfach falsch wahrgenommen, was das dann auslöst, wenn er das so sagt. Und er hatte dann auf einmal eine Diskussion am Hals, die er eigentlich auch gar nicht haben wollte. Und ja, er hat es dann doch eher als kurz vorm Spiel gegen Bremen, nämlich eben schon am letzten Tag des Trainingslagers, hat das dann endlich beendet. Und hat eben auch genau das gesagt, dass es eigentlich keinen Grund gibt, da was zu ändern, dass Schmelzer ein guter Kapitän ist. Und ja, an dieser Front hat er dann hoffentlich jetzt endlich auch Ruhe.
Glaubst du, dass sich Marco Reus ein bisschen vor den Kopf gestoßen fühlt?
Nein, glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Denn es ist, glaube ich, wir haben ja verschiedene Spielergespräche auch führen können in Marbella, und wir haben auch mit Marcel Schmelzer gesprochen, der auch sehr überrascht war. Und nee, aber es ist so, dass das Thema in der Mannschaft, und das klang bei allen durch oder bei vielen durch, das Thema in der Mannschaft wesentlich weniger hochgehängt wird. dass einfach so einen gewissen Kreis von erfahrenen Spielern gibt. Dazu zählt Schmelzer, dazu zählt Reus, dazu zählt auch ein Sven Bender, die Wortführer sind, die eben auch Verantwortung tragen wollen, die bereit sind, da auch nach vorne zu gehen. Und wer dann letztlich die Binde auf dem Platz trägt, ja, es hätte sich ja fast ohnehin wieder erledigt, weil wir wissen noch nicht genau, wie es da jetzt aussieht bei Marco. Also wenn er wieder einen kleinen Rückschlag jetzt erlitten hat, dann erledigt sich teilweise so eine Diskussion auch von alleine. Da gibt es ja ganz schnell mal, dass mal Verletzungen entstehen. Und nein, also wir haben jetzt das Thema Gott sei Dank sozusagen vom Tisch, und ich glaube, da ist dann auch jeder drüber froh.
Dann belassen wir es auch dabei und konzentrieren uns auf das nächste Thema, wo Marco Reus aber wieder im Mittelpunkt steht. Denn du hast mir auch im Vorgespräch erzählt, dass er gar nicht jedes Mal mittrainieren konnte. Und es könnte sein, dass er vielleicht dann im Spiel gegen Bremen ausfällt. Aber generell, wie ist die Situation bei Marco Reus, was seine Gesundheit angeht?
Ja, großes Rätselraten, muss man sagen. Der Trainer selber hat auch gestanden, er habe dann, ich glaube, am Mittwoch das Gespräch eben mit Reus gesucht und hat ihn dann gefragt, Marco, muss ich mir Sorgen machen? Und Reus hat dann wohl versichert, nein, musst du dir nicht. Nichtsdestotrotz hat er eben am Donnerstag in dem Testspiel nicht spielen können und war nach seinem 45-Minuten-Einsatz am Samstag gegen Eindhoven eben auch nicht mehr auf dem Platz gesehen. Also er hat noch im Fitnesszelt wohl mitgemacht, hat dort individuell trainiert, aber es war kein Mannschaftstraining möglich, und die Problematik ist wohl am anderen Fuß, also nicht an dem Fuß mit der Schamann-Eben-Verletzung, sondern ja, vielleicht so eine Folge von einer Schonhaltung, das ist schwer zu sagen, weiß man nicht. Auf jeden Fall muskuläre Probleme, die vom Sprunggelenk sogar bis oben eben zu den Adduktoren hochziehen. Die ganze Muskelkette, hat Tuchel gesagt, sei betroffen, und er hat nicht gespielt. Er hat dann am Freitag, hat die Mannschaft also vor dem Abflug, vor dem Rückflug nach Deutschland, hat sie nochmal eine Einheit gemacht. Die war auch ziemlich knackig mit Steigerungsläufen, und da hat Reus mitgemacht. Ich denke mal, dass man einfach jetzt einen Reizpunkt nochmal setzen wollte vor der Pause. Die haben jetzt 2 Tage frei gehabt, die Spieler. Und wir sind gespannt am Wochenanfang, wenn es dann wieder ins reguläre Training geht, ob Reus dabei sein kann. Nichtsdestotrotz bleibt eben die Problematik, das hat Tuchel auch gesagt, zählen Sie selber, wie oft Reus auf dem Platz gestanden hat. Man ist bei ihm ohnehin besonders vorsichtig. Er hat gute Werte, sagt Tuchel. Er hat hervorragende Fitnesswerte, Laktatwerte, aber nichtsdestotrotz muss man bei ihm ja ohnehin gucken, wie es mit der Belastung ist, weil diese Schwachstelle an den Adduktoren, die bleibt, die wird auch im Rest seiner Karriere, denke ich mal, bleiben. Und ich könnte mir vorstellen, dass selbst wenn er wieder ins Training einsteigt, man sehr, sehr vorsichtig ist und sehr genau guckt, ob es dann eben dann in Bremen schon sein muss, oder ob man vielleicht eben einfach noch eine Woche wartet und ihn ganz normal weiter trainieren lässt oder eben von der Bank bringt. Also Marco Reus 90 Minuten werden wir in Bremen, glaube ich, auf keinen Fall sehen.
Gucken wir mal, was am Ende der Woche so die Lage ist in dieser Situation und ob es eventuell dann reichen könnte, tatsächlich für ein paar Minuten mehr. Aber du hast ja schon gesagt, 90 Minuten in Bremen, sehr, sehr unwahrscheinlich. Ein Thema haben wir noch in der heutigen Ausgabe und ich muss mich entschuldigen, dass wir keine Hörerfragen einbauen können. Wir machen das hier so ein bisschen Freestyle-mäßig, so zwischen den Arbeiten. Ist alles ganz chaotisch, will ich nicht sagen, aber
Eng
wenig durchdacht
getaktet,
auch
ne?
nicht, aber ja, es ist schon sehr getaktet, das muss ich sagen. Gleich geht's schon wieder in die Halle, denn die deutsche Handballnationalmannschaft spielt heute an diesem Sonntag, wo wir aufzeichnen, relativ früh um 14:45 Uhr. Also da hat man dann auch nicht so viel Zeit. Wir zeichnen hier am Vormittag auf, aber schön, dass wir das irgendwie noch hinbekommen haben. Ja, das Thema heißt Adrian Ramos. Wechsel nach China eventuell. Aber natürlich ist Pierre-Emerick Aubameyang im Moment mit seinem Heimatland Gabun beim Afrika-Cup tätig, hat da auch das erste Turniertor geschossen. Allerdings gab es nur ein Unentschieden gegen Guinea-Bissau, 68. der FIFA-Weltrangliste, hat sich erstmals für den Afrika-Cup qualifiziert, sehe ich hier. Dazu noch in der Gruppe Burkina Faso und Kamerun, die eigentlich beide stärker einzuschätzen sind als Gabun. Meinst du, beim BVB spekuliert man so ein bisschen, dass er früher zurückkommt und dann könnte man ja Ramos noch verkaufen nach China?
Ja, nicht wegen des Verkaufs von Ramos, sondern einfach, weil sie natürlich ihren Top-Torjäger so schnell wie möglich und möglichst natürlich auch gesund wiederhaben wollen. Also natürlich guckt man da genau hin. Tuchel hat es so formuliert, man gönnt ihm natürlich alles, aber das Wichtigste ist eben, er ist ein Spieler von Borussia Dortmund. Und die Sorge ist ja immer da, wenn Spieler abgestellt werden zu ihren Nationalmannschaften, dass dann irgendwie was passieren kann. Und gut, jetzt haben wir sogar dann praktisch ein Turnier, das ist ja vergleichbar mit einer Europameisterschaft, also ein richtig großes Turnier. Und Theoretisch müsste er dann nachher eigentlich erstmal so ein bisschen auch Pause vielleicht bekommen. Je nachdem, wie sie abschneiden, wird es natürlich auch Feierlichkeiten geben. Gut, das sah jetzt nach dem Unentschieden jetzt zum Auftakt nicht unbedingt danach aus. Aber muss man sehen, vielleicht war das jetzt auch das Los des Gastgebers, der einfach sich am Anfang ein bisschen schwer tut. Ja, klar, also Ramos, den Wechselwunsch gibt es, der ist hinterlegt und die Signale sind, glaube ich, auch so, dass man ihm nicht unbedingt Steine in den Weg legen möchte, weil er einfach ja auch das Alter hat, wo es vielleicht der letzte Vertrag ist. Und weil man natürlich in China, wie ja nun jeder mittlerweile weiß, auch noch ein paar Schillinge verdienen kann. Das will man ihm, glaube ich, nicht verbauen, diese Chance. Aber es wird natürlich ganz genau davon abhängig gemacht, wann kommt Aubameyang wieder, in welcher Verfassung kommt er wieder. Und ja, er kann bis Ende Februar, 26. Februar, glaube ich, kann er nach China wechseln. Von daher ist jetzt der ganz große Zeitdruck nicht da. Klar ist aber, solange Aubameyang unterwegs ist, wird nichts passieren. Zumal wir dann ja auch diese anderen Problematiken noch haben. Was ist, wenn Reus länger ausfallen sollte? Götze hat jetzt eine Rückenproblematik gehabt. Gut, der hat wieder trainiert, aber der hat auch am Testspiel nicht teilgenommen gegen Lüttich. Man hat ja immer wieder das Problem, dass Spieler auch angeschlagen sind und man braucht einfach dann Alternativen. Und er ist der 1:1-Ersatz für Aubameyang und hat auch einen guten Eindruck hinterlassen. Und von daher denke ich mal, werden wir ihn auf jeden Fall bis Mitte Februar, denke ich, noch in Dortmund sehen. Was danach passiert, ist eben im Moment völlig offen. Es sieht danach aus, dass es danach einen Wechsel geben könnte. Aber wie gesagt, da kann auch ganz viel passieren noch in der Zeit.
Dann habe ich jetzt ein Wort für dich vorbereitet, was ich immer schon mal im Podcast benutzen wollte. Wie hoch ist denn die kolportierte Ablösesumme?
Okay, ja. Ja, die wird sich, denke ich mal, doch irgendwo um die 10 Millionen Euro bewegen, würde ich jetzt mal vermuten. Wobei man ja aus China ganz andere Summen gewohnt
Ist ein
ist,
Schnapper, der Adrian Ramos.
dann wäre er ein richtiger Schnapper, gut, aber er ist auch schon auf der Zielgeraden, denke ich mal, seiner Karriere. Ja, ich denke mal so in dem Bereich. Das hat er damals gekostet. Vielleicht Michael Zorc ist ja ein guter Verhandler. Vielleicht kann er sogar noch einen kleinen Gewinn rausschlagen und so ungefähr, denke ich mal, in dem Bereich wird sich das bewegen.
Gut, das werden wir natürlich beobachten, aber wie du schon gesagt hast, bevor Aubameyang nicht vom Afrika Cup zurückgekehrt ist, wird sich an dieser Personalie nichts tun, zumal ja noch dazu kommt, dass ein weiterer möglicher Ersatz für Aubameyang vorne in der Spitze, nämlich André Schürrle, der das eigentlich relativ gut spielen kann, auch gerne mal mit der einen oder anderen Verletzung zu kämpfen hat. Der hat aber im Moment keine Probleme, ne?
Nee, der macht einen sehr motivierten Eindruck auch, weiß natürlich auch, was jetzt von ihm erwartet wird, nachdem die Hinrunde ja gut angefangen ist, aber dann doch sehr für ihn sehr enttäuschend verlaufen ist. Und Schürrle hat sich viel vorgenommen. Er hat auch ganz klar gesagt, ich muss gucken jetzt, ich habe meinen Platz verloren. Das hat er ganz knallhart so definiert auch. Und ich muss gucken, wo sich eine Chance bietet. Und die Chance könnte jetzt im Sturm sein, könnte aber eben auch auf der Seite sein. Stichwort Reus, da muss man eben mal gucken. Und nee, Schürrle macht einen guten Eindruck. Da freuen sich eigentlich alle drauf, auch im Verein, dass die Hoffnung ist eben groß, dass er endlich auch mal da anknüpfen kann, wie er hier gestartet ist. Das war ja damals sehr, sehr ordentlich. Und da gibt es ja noch so ein paar andere Spieler, aber für die das auch so gilt. Rafael Guerreiro zum Beispiel ist jetzt auch endlich wieder im Training, hat ein paar Minuten gespielt, aber auch er war sehr, sehr lange raus. Und muskuläre Geschichten sind immer sehr mit Vorsicht zu genießen. Also gibt einiges, ist sehr spannend und wird, glaube ich, jetzt auch eine spannende Woche noch bis zum Start.
Und über die diskutieren wir dann am kommenden Freitag. Ich sage herzlichen Dank an dich, Dirk, dass du mir zur Verfügung gestanden hast.
Gerne.
An so einem Sonntagvormittag hat man ja auch Besseres zu tun, als über Borussia Dortmund zu sprechen. Aber wir haben es natürlich sehr gerne gemacht. Und deswegen nochmal der Hinweis auf alle Kanäle, auf denen ihr uns finden könnt. Bei Twitter @RNBVB. Das ist natürlich der wichtigste Kanal, weil da kommen die meisten Informationen. Oder unter ruhrnachrichten.de. Und da gibt es ja eine eigens eingerichtete Seite rund um Borussia Dortmund. Dann soll es das gewesen sein für die Trainingslagerausgabe des BVB-Podcasts. Und ich sage bis in ein paar Tagen. Tschüss.
Tschüss.
Der heutige Ruhrnachrichten BVB-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Atlas Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.